Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die AfD steht in diesen Tagen bundesweit in den Schlagzeilen. Um Inhalte und politische Konzepte geht es da in erster Linie weniger, dafür um Personalien und um einen Machtkampf, bei dem der sogenannte Flügel künftig dominanter sein will in der Partei. Allen voran Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Über ihn und seinen Landesverband sprechen wir gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Und Thüringen ist darüber hinaus eines der Bundesländer, in dem in diesem Jahr ein neues Landesparlament bestimmt wird. Brandenburg ist ein anderes. Dort wird in 6 Wochen gewählt. Und dort dürfte sich auch wegen der AfD das Parteiengefüge deutlich verschieben. Auch das ist gleich ein Thema bei uns. Und wir beschäftigen uns mit Jugendkriminalität, konkret mit der Frage der juristischen Hilfe für jugendliche Straftäter, die in ihrem Sinne verbessert werden soll. »2019 soll für die AfD nach dem eigenen Anspruch ein Jahr der Wahlerfolge werden. In 3 ostdeutschen Bundesländern wird gewählt und überall sind solche Erfolge im Rahmen des Möglichen, sogar als stärkste Kraft.« Überlagert wird in der AfD derzeit vieles aber vom Machtkampf zwischen den vermeintlichen Gemäßigten und dem sogenannten Flügel, einer als rechtsnationalistisch geltenden Gruppierung. An deren Spitze steht der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, ein bundesweit besonders polarisierender Vertreter der Partei. Und gewählt wird unter anderem in diesem Jahr in Thüringen. Henry Bernhard ist dort unser Landeskorrespondent. Und Herr Bernhard, auch in Thüringen dürfte es große Zugewinne für die AfD geben, trotz oder wegen Björn Höcke.
Ich müsste sagen beides, denn Höcke ist eine wirklich janusköpfige Figur, die spaltet. Er ist auf jeden Fall das Zugpferd für die AfD im Osten und er ist das Zugpferd für die Anhänger und Wähler am äußersten rechten Rand. Er hat ja die Wählerstimmen für die NPD und andere Kleinparteien hat er wirklich mit der AfD quasi aufgesaugt. Die sind kaum noch vorhanden. Aber man muss dazu sagen, das Potenzial auf der rechten Seite ist begrenzt. Da gibt es die Klage vor allem aus den westdeutschen Landesverbänden, was er Höcke rechts außen reinholt, verlieren wir in der Mitte. Und so verhalten sich auch die Wähler. Es gibt Untersuchungen. In Thüringen steht die AfD zurzeit etwa bei 20%, aber nur 9% der Wähler würden ihn auch gerne als Ministerpräsidenten sehen. Das heißt, er mobilisiert seine Anhängerschaft enorm, stößt aber gleichzeitig alle anderen Leute extrem ab.
Mhm. Für welche konkrete, praktische Politik steht eigentlich Björn Höcke und der sogenannte Flügel?
Naja, es gibt kein wirkliches Flügelparteiprogramm. Schriftliches bei der AfD ist ohnehin immer noch recht moderat. Man muss genau hinhören, auf Parteitage gehen, Kundgebungen, Demonstrationen hören. Da erlebt man auch den radikalen Höcke. Streng national bis nationalistisch mit manchmal sozialistischen Einsprengseln. Das geht in so eine Richtung nationalen Sozialismus dann bei ihm. Zum Beispiel möchte er einen Rentenbonus für deutsche Staatsbürger, die also einfach nur dafür, dass sie Deutsche sind, mehr Rente bekommen als andere. Es gibt den rassistischen Höcke, der Afrikaner herabwürdigt. Er möchte die Religionsfreiheit einschränken, natürlich auf Seiten des Islam. Er schwelgt gerade in seinem Buch in Abschiebe- und Deportationsfantasien. Er raunt davon Maßnahmen, die jetzt wörtlich unserem eigenen moralischen Empfinden zuwiderlaufen, die dann nötig wären. Er gibt sich Endzeit- und Erlösungsfantasien hin, lässt also auch keinen Zweifel daran, wer dieser Erlöser sein könnte für Deutschland. Zentral ist bei ihm, es geht nie um Kompromisse. Die Idee, dass der andere auch Recht haben könnte, taucht bei ihm nicht auf. Und ich habe noch mal ein Beispiel beiseite gelegt hier von seiner Dresdner Rede im Januar 2017.
Ich will die AfD als letzte evolutionäre Chance für unser Vaterland erhalten. Wir wollen das, denn wir wissen, es gibt keine Alternative im Etablierten.
Jawohl. So die AfD als letzte evolutionäre Alternative, fragt man sich natürlich, was kommt danach? Revolution, Bürgerkrieg? Also es wohnt ihm schon immer etwas Totalitäres inne und dafür gibt es ein begrenztes, aber doch signifikantes Potenzial in Deutschland.
Und ist in Thüringen bei der AfD dort Höcke sozusagen der Alleinunterhalter oder gibt es da noch andere Personen neben ihm?
Er ist schon eigentlich die Führungsfigur hier. Er ist auch keiner, der Widerspruch zu seinen Positionen zulässt. Die wenigen Widersprechenden in der Partei werden auf Parteitagen niedergebuht oder mit Parteiausschlussverfahren überzogen. Die Wahlliste wird mit Vertrauten besetzt. Kritiker monieren dann auch mal die enge Verflechtung zwischen Parteiämtern und Fraktionsmitarbeitern. So macht man natürlich auch Leute von sich abhängig und gefügig. Und man muss auch sagen, Kritiker sind eigentlich immer gegangen und haben nicht groß widersprochen. Also die Fraktion war mal 11 Leute stark, 4 davon haben die Partei in den letzten 5 Jahren verlassen. Aber Björn Höcke steht sozusagen fast unwidersprochen an der Spitze in Thüringen.
Und wenn man auf die letzten Jahre blickt, die Sie ja auch intensiv verfolgt haben in Thüringen, die politische Landschaft, die politische Kultur dort, inwieweit hat die AfD das Bundesland geprägt oder vielleicht sogar verändert?
Naja, da würde ich das weniger jetzt auf Thüringen spezialisieren als vielmehr auf ganz Deutschland. Der Ton ist rauer geworden, natürlich auch im Landtag. Es gibt da mehr Ordnungsrufe. Im Netz ist der Ton rauer geworden. Wir hatten jetzt gerade am Wochenende in der saarländischen AfD ging ein Tweet auf Twitter rum, man möge doch straffällige Ausländer kastrieren und den Haien zum Fraß vorwerfen. Auf AfD-Versammlungen wird oft die Frage, was mit den Flüchtlingen passieren soll, auch gibt es laute Sprechchöre, Absaufen. Und da hat die extremistische Rhetorik von Höcke sicher einen ganz guten Anteil, würde ich sagen.
Kann er dann unter diesen Umständen vielleicht abschließend auch Parteichef werden, das, was ja derzeit in der Diskussion steht?
Möglich ist es. Und er hat ja auch beim Kyffhäuser-Treffen angekündigt, dass der nächste Bundesvorstand ein anderer sein wird. Ist die Frage, will er kandidieren oder will er nur Strippen ziehen? Bislang hat er immer gezaudert. Er hat immer letztlich vor den Parteitagen zurückgezogen, nicht für den Bundesvorstand kandidiert. Nun wird er ja gedrängt von anderen Parteimitgliedern, die ihn gerne scheitern sehen möchten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Höcke am Ende wieder kneifen wird, denn er ist keiner, der eine Wahl angeht, die er möglicherweise verlieren könnte. Das ist nicht seine Art. Und man muss sagen, er ist natürlich im Osten eine sehr starke Figur und im Osten ist die AfD erfolgreich und laut. Aber die Mitgliedermassen sind im Westen und da gibt es doch noch mehr moderatere AfD-Leute als Höcke. Aber moderat immer auch, muss man sagen, in der Form. Es geht weniger um die Sache. In den Inhalten wird Höcke auch in seiner Partei kaum angegriffen. Es geht um sein Auftreten und um seinen Anspruch, die Partei führen zu wollen, ohne Parteivorsitzender zu sein.
Vielen Dank. Informationen und Einschätzungen für uns von unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Auf die AfD in Thüringen haben wir gerade detailliert geblickt. Dort wird Ende Oktober gewählt, in Brandenburg schon am 1. September. Und das sind also nur noch 6 Wochen, in denen die Parteien Wahlkampf betreiben und um Stimmen werben können. Auch in Brandenburg darf die AfD mit enormen Zugewinnen rechnen. Sie könnte dort sogar stärkste Kraft werden. Und die SPD, die seit der Wende in Brandenburg meistens unangefochten gewesen ist, wird Verluste hinnehmen müssen. Das dürfte auch feststehen. Trotzdem hoffen die Sozialdemokraten, auch im durcheinander gewirbelten Parteiengefüge weiter die Regierung stellen zu können. Vanja Budde mit einer Zwischenbilanz.
Bei der Europawahl Ende Mai fuhr die AfD in allen 9 Bundesländern ein deutlich zweistelliges Plus ein. In Sachsen und Brandenburg wurde sie sogar stärkste Kraft. Jeder 5. Brandenburger stimmte für die EU-feindlichen Rechtspopulisten. AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz, der dem völkisch-nationalistischen Flügel angehört, triumphierte am Wahlabend.
Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben einen Mitverantwortungsanspruch, den werden wir jetzt ausbauen. Und ich sehe die Kommunalwahlen, auch die Europawahlen, als wichtigen Stimmungsindikator für die Landtagswahlen. Das ist eine gute Vorausschau, so machen wir weiter.
Auch bei den gleichzeitigen Kommunalwahlen legte die AfD in Brandenburg deutlich zu. Die etablierten Volksparteien dagegen wurden abgestraft. Während die AfD sich schon nach der Macht greifen sieht, wirkte Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD-Landeschef und Spitzenkandidat, am Wahlabend verstört.
Das ist das schlechteste Ergebnis, soweit ich mich erinnern kann, auf der Bundesebene überhaupt bei einer bundesweiten Wahl. Und wir werden dieses Ergebnis auszuwerten haben, und zwar sehr intensiv.
Und sehr schnell, denn in 2 Monaten ist Landtagswahl und auch hier sieht die jüngste Umfrage von Mitte Juni die AfD mit 21% vorne. Dass gerade der Brandenburger Landesverband nach Ansicht von Politikwissenschaftlern von extremen Rechten dominiert ist, scheint die Wähler nicht zu stören. Obwohl es dem Land wirtschaftlich gut geht, die Arbeitslosenquote auf historisch niedrige 5,6% gesunken ist. Die Ursachen sind vielfältig. Eine diffuse Mischung aus von der AfD erfolgreich geschürten Ressentiments und Fehlern der anderen Parteien. Frank Balzer ist Bürgermeister von Eisenhüttenstadt und selber Sozialdemokrat. Aber seine Analyse der rot-roten Regierungsarbeit ist auch kritisch.
Ich denke mal, die wollen ja vieles Gutes. Bloß das Zuhören, das fehlt und das über viele Jahre. Nicht nur kurz vor der Wahl im Bürgerdialog machen.
Dazu komme eine mangelnde Übung in Demokratie bei den Wählern, meint Bürgermeister Balzer.
Es geht eigentlich viel früher los, geht schon zu den Herzeiten los. Gerade wenn man, sag mal, aus so einer Diktatur kommt, ist es schwer umzudenken, Demokratie auch zu leben.
Außerdem gibt es in Brandenburg alten Frust aus den nie aufgearbeiteten Treuhandzeiten. Viele wählen AfD, weil sie das Gefühl haben, dass sich in den vergangenen 30 Jahren niemand für ihr Wendeschicksal interessiert hat. Und dort, wo abseits des Speckgürtels rund um Berlin kein Bus mehr fährt und kein Arzt mehr kommt, fühlen sich die Menschen abgehängt, von der rot-roten Landesregierung im schicken Potsdam im Stich gelassen. Besonders stark ist die AfD in der Lausitz im Süden des Bundeslandes. Dort steht der Braunkohleausstieg an. Tausende bangen um ihre Jobs.
Das Jahr hat ja für uns Bündnisgrüne wirklich super gut angefangen. Am 2.1. diese schöne Prognose, wo wir endlich mal zweistellig bewertet wurden bei der Prognose für die Landtagswahl mit 12%. Das ist schon für uns ein ziemlicher Erdrutsch und ein ziemliches Ausrufungszeichen.
Ursula Nonnemacher, Fraktionschefin der Grünen beim Neujahrsempfang im Landtag. Die jüngste Umfrage von Mitte Juni sieht die Grünen bei 17%. Fast stündlich treten neue Mitglieder ein. Wenn man sie nach ihren Motiven fragt, steht der Kampf gegen die bedrohliche Erderwärmung ganz oben auf der Liste. Bei Janine Newken zum Beispiel, Vizepräsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Das ganze Thema Klima liegt mir natürlich sowieso schon lange am Herzen, aber meine Kinder kommen gerade in das Fridays for Future-Alter und da kommen nochmal ganz neue Diskussionen und für mich nochmal so der Anstoß, mich stärker zu engagieren.
Viele wenden sich auch den Grünen zu, weil sie in denen eine Schutzmacht gegen die AfD sehen und nicht in der regierenden SPD, obwohl die einen Anti-AfD-Wahlkampf macht. Der Grünen-Landesvorsitzende Clemens Rostock bestätigt.
Also wir beobachten verstärkt bei unseren Neumitgliedertreffen, zu denen wir regelmäßig einladen, dass viele Menschen sagen, die AfD-Wahlergebnisse haben sich stark erschreckt und wir werden als die Partei wahrgenommen, die klare Kante zieht.
Sollte es sich bewahrheiten, dass im September die AfD stärkste Kraft in Brandenburg wird und SPD, CDU und Grüne knapp dahinter gleich aufliegen, dann wird die Koalitionsbildung schwierig. Eines haben alle etablierten Parteien allerdings schon gesagt. Mit der AfD koalieren will niemand.
Um Jugendkriminalität zu senken, gibt es eine Reihe von Ansätzen. In Großbritannien zum Beispiel bieten Technologieunternehmen Jugendlichen kostenlose Programmierworkshops an, damit sie in diesem Jahr in den Sommerferien einer kreativen Aufgabe nachgehen können. In Deutschland dreht sich die Debatte aktuell vor allem darum, den Rechtsbeistand für straffällige Jugendliche zu verbessern, auch mit dem Ziel, dass das die Kriminalität nachhaltig senkt. Lars Feyen berichtet über dieses Thema und er schildert, warum die Sommerferien, aktuell haben sie ja in Nordrhein-Westfalen angefangen, dabei besonders im Fokus stehen.
Für Frank Schallenberg, Geschäftsführer beim Kölner Verein Brücke e.V., ist dies eine arbeitsintensive Zeit. Die straffälligen Jugendlichen, die er und seine Kollegen betreuen, suchen noch nach Einrichtungen, bei denen sie ihre Sozialstunden ableisten können.
Wir bekommen auf Zuweisung der Gerichte oder der Staatsanwaltschaft die Fälle. Das heißt, die Jugendlichen ab 14 bis unter 18 oder jungen Erwachsenen, / Heranwachsenden bis unter 21, kommen zu uns aufgrund von Empfehlungen der Staatsanwaltschaft, die sagen, okay, gab es ein Delikt, wir wollen das einstellen, die sollen Sozialdienst machen, dann kommen die zu uns. Oder es gibt eine Gerichtsverhandlung, da gibt es dann eben auch nochmal Sozialdienst oder andere Auflagen.
Die Brücke ist als Träger der Jugendhilfe an der Nacharbeit von Gerichtsverfahren gegen Minderjährige beteiligt. Der Verein hilft den Jugendlichen, Stellen für Sozialdienste zu finden. Er berät sie, wenn sie Schulden haben oder einen Job suchen. Außerdem sprechen die Sozialarbeiter mit den Jugendlichen über die Folgen ihrer Straftat.
Also was für hier immer wichtig ist, ist nochmal gemeinsam mit dem Jugendlichen auf das Delikt zu schauen. Um was geht's hier eigentlich? Sind das jetzt so, wir nennen das so jugendtypische Delikte wie Beförderungserschleichung oder Ladendiebstahl? Oder geht's hier wirklich um weiterreichende Delikte wie Raub, Diebstahl, Brandstiftung, klassisches Delikt? Hier bei uns ist immer wieder auch Fahren ohne Fahrerlaubnis oder solche Dinge. Und da natürlich mit den Jugendlichen immer nochmal zu sensibilisieren. Guck mal, was ist da passiert? Was ist jetzt im Prinzip dokumentiert, auch an Folgen? Aber was hätte auch in manchen Fällen auch noch passieren können?
Weil die Jugendlichen in Deutschland besonderen Schutz bekommen sollen, sind andere Träger der Jugendhilfe schon davor in die Ermittlungen eingebunden. Auch die Behörden sind sich der besonderen Umstände minderjähriger Straftäter bewusst, berichtet Hans Hülsbeck. Er ist Sprecher für Jugendkriminalität und Prävention beim Bund Deutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen.
Bei Ermittlungen gegen minderjährige Straftäter arbeiten die Kollegen mit erhöhter Sorgfalt. Wir müssen davon ausgehen, das Jugendgerichtsgesetz sieht ja auch den Erziehungsgedanken vor dem Bereich der Strafverfolgung. Natürlich ermitteln wir Straftaten bis zum Ende. Dennoch haben wir viele Unterschiede im Bereich zum Erwachsenenstraftat. Aber Festnahmen und Durchsuchen und sowas finden auch bei Jugendlichen statt.
Für viele Jugendliche ist ein Strafverfahren vor Gericht eine neue Erfahrung. Die Angeklagten können leicht überfordert sein und die Tragweite ihrer Aussagen etwa während eines Verhörs verkennen. Das kann negative Folgen für ihr Verfahren und nachfolgende Sanktionen haben. Welche Rechte stehen den Jugendlichen zu und wie vermeiden sie belastende Aussagen? Ein Rechtsbeistand könnte ihnen bei diesen Fragen helfen. Ein Anwalt steht ihnen zwar zu, verpflichtend ist er zu Beginn jedoch nicht. Genau das soll im Jugendgerichtsgesetz nun geändert werden. Grundlage dafür ist eine neue EU-Richtlinie. Minderjährige Verdächtige in Strafprozessen müssen in Zukunft ab der ersten Vernehmung zwingend einen Rechtsbeistand haben. Damit soll ihre eingeschränkte Mündigkeit besser berücksichtigt werden. Hans Hülsbeck vom Bund Deutscher Kriminalbeamter bestätigt zwar die schwierige Lage für die Jugendlichen, äußert aber auch Kritik.
Die bisherige Ermittlungsarbeit, die durchaus einfach war, wenn die Kollegen denn spezialisiert waren, und wir haben nur spezialisierte Kollegen, wird erschwert. Wir haben den sogenannten Anwalt der ersten Stunde. Und da können Sie sich vorstellen, wenn man einen Minderjährigen festnimmt oder ähnliches und dann erstmal bis zum Anwalt wartet, bis eine Vernehmung kommt. Der Anwalt sagt natürlich mit Fug und Recht, dass er Akteneinsicht haben möchte, und es dauert einfach viel zu lange und die Verfahren werden sich unnötig in die Länge ziehen.
Auch Sozialarbeiter Schallenberg hält es für richtig, dass Strafe und Sanktion zeitlich nah beieinander liegen. Durch längere Verfahren könnte der Lerneffekt ausbleiben.
Wir haben manchmal Einzelfälle hier auch, wo zwischen Tat und letztendlicher Umsetzung dann anderthalb Jahre liegen. Das ist für die Jugendlichen natürlich nicht gut, weil die haben schon gar keine Erinnerung mehr, ne? Beziehungsweise der Verdrängungsmechanismus ist hoch.
Wie aber lässt sich der Rechtsbeistand für Jugendliche verbessern, ohne dass sich Verfahren zu sehr in die Länge ziehen? Hans Hülsbeck von der Polizeigewerkschaft BDK sieht Nachbesserungsbedarf von Seiten der Politik.
Man muss sagen, bei der Umsetzung der EU-Richtlinie ist noch deutlich Luft nach oben. Und wir haben schon Jahre davor gewarnt, dass wir viele Spezialisten bei der Kriminalpolizei verlieren durch Überalterung. Wir haben keinen Nachwuchs. Wir brauchen Kriminalisten, die sich diesem speziellen Thema widmen können, die speziell ausgebildet werden.
Durch die EU-Richtlinie wird auch die Aufzeichnung von Vernehmungen an Bedeutung gewinnen. Damit die Beamten hierfür gerüstet sind, fehle es an Schulung und Technik. Mehr und besser qualifiziertes Personal, bessere Infrastruktur. Bisher ist noch unbekannt, bis wann die Bundesregierung das europäische Recht mit seinen Anforderungen umsetzen wird. Dies müsste eigentlich innerhalb von 2 Jahren geschehen. Die Frist dafür ist Mitte Juni jedoch bereits abgelaufen.
Ein Bericht war das von Lars Feien. Und das war das letzte Thema für heute in unserer Sendung Deutschland heute für den heutigen Montag. Weiter geht es gleich nach den Nachrichten um 3:05 mit Campus und Karriere und der Kollegin Thekla Jahn. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich von Ihnen Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.